Hallo Elli.
Hi Luisa.
Elli, wenn du an Brüste denkst, was siehst du in Brüsten?
Hauptsächlich Milch.
Milch?
Glaube ich.
Okay, interessant. Dann würdest du laut der Schriftstellerin Marilyn Yellam zu den Babys gehören. Die hat da nämlich mal geschrieben, und das fand ich ein richtig gutes Zitat, Babys sehen Nahrung, Männer sehen Sex, Ärzte sehen Krankheit, Geschäftsleute sehen Dollarzeichen.
Was sehen Frauen, ist die Frage.
Unser Thema heute, Brust raus.
Hallo, schön, dass ihr am Start seid. Ihr hört X und Y, der Podcast über Medien und Feminismus. Mir gegenüber sitzt Luisa und ich bin Elli. Und wir sprechen heute, ihr werdet es euch fast gedacht haben, über Brüste, Boobies, Busen, Nippel. Fällt dir noch was ein?
Nee, ich glaube, das sind die wichtigsten.
Die ganzen Schimpfwörter halt, naja. Und wir haben ehrlich gesagt am Anfang gedacht, bei der Recherche, boah, lass mal über Brüste in Medien sprechen. Das müsste eigentlich so eine ganz easy peasy Folge werden. Da sind wir auch irgendwie drin. Aber wir haben festgestellt, einfach mal sowas von gar nicht.
Es ist so groß.
Es ist so nach hinten losgegangen. Ja. Deshalb ist das Thema Brüste aber jetzt auch einfach passend zum Thema Brüste ein Zweiteiler. Ich finde, das passt ganz gut. Den ersten Teil hört ihr gerade und der zweite kommt dann im April.
Und das Thema heute hat tatsächlich auch einen relativ aktuellen Aufhänger. Also wir nehmen ja jetzt quasi Ende Februar 2024 auf. Ihr habt es vielleicht auch mitbekommen, die Schauspielerin Nastassja Kinski, die möchte, dass der Tatort Reifezeugnis von 1977, in dem hat sie damals gespielt, und zwar als 15-Jährige, und sie möchte, dass der nirgends mehr gezeigt oder verkauft wird, weil sie ist in diesem Tatort mit nacktem Oberkörper zu sehen, mehrmals, und sie sagt, dass diese Szenen, die da gedreht wurden, nie eigentlich Teil des damaligen Vertrags waren und sie diese Entscheidung, dass diese Szenen jetzt dann trotzdem gedreht werden, so als erwachsene Frau heute nie mehr so treffen würde. Und das ist jetzt dann tatsächlich eben auch so, dass der NDR das gerade prüft und aber eben auch sagt, also der Tatort ist wegen dieser Szenen auch eine Legende, so hat so ein bisschen Geschmäckle, wenn man das so hört, weil da in den 70er Jahren einfach in so einem random Tatort einfach Brüste einer auch noch dazu Minderjährigen zu sehen waren. Also schon, es ist schon was Krasses und dann auch so die Aussage vom NDR, aber wie gesagt, sie sind da schon, also sie nehmen das schon auch ernst und prüfen das gerade. Aber wir haben uns natürlich jetzt in dem Zuge auch gefragt, was zur Hölle hat es eigentlich mit diesen weiblichen Brüsten in unserer Gesellschaft auf sich? Mal sind sie sexualisiert, dann tabuisiert, dann retuschiert, dann zensiert, dann funktionalisiert. Aber irgendwie so gut wie nie sind sie einfach nur Brüste, mit denen halt die Hälfte der Bevölkerung halt rumläuft, weil es halt so ist.
Das ist immer an unseren Themen, finde ich, das Spannendste, ne? Dass einfach die Hälfte der Bevölkerung einen sehr starken Bezug hat, gerade zu diesen körperlichen Sachen. Und es einfach keine Rolle spielt. Aber wir schauen uns das an. Man lernt nämlich über sämtliche Medien hinweg sehr, sehr viel darüber, wie vielfältig und gleichzeitig simpel der Blick auf Brüste sein könnte und wie eindimensional er im Vergleich dazu aber halt in Debatten auftaucht. Und deswegen schauen wir jetzt in dieser ersten Folge auf Brüste in der Kunst und in der Literatur. Und da würden wir direkt mal mit der Kunst starten. Da mussten wir tatsächlich ein bisschen graben, um wirklich explizit was über Brüste in der Kunst zu erfahren. Deswegen gleich an dieser Stelle würde ich mal sagen, Shoutout an zwei Schriftstellerinnen, die sich dieses Themas auch angenommen haben.
Und die eine von den beiden habe ich eben gerade schon erwähnt, das ist eben Marilyn Yellam. Die hat 1998 ein Buch geschrieben, in dem hat sie einmal von der Prähistorie bis heute auf die weibliche Brust geschaut und hat aber eben auch darauf geschaut, wie sich so unsere gesellschaftlichen Perspektiven auf die Brust verändert haben und wie sich das unter anderem eben auch in der Kunst widerspiegelt. Und das ergänzt sich dann eben ganz gut mit einem anderen Buch, nämlich Mythos Geschlecht von Minneke Sripper, das ist 2020 erschienen.
Bereit? Das ist ein ganz schöner Abriss. Wir fangen, wie du gesagt hast, an bei der Prähistorie. Busen waren wegen der Muttermilch sehr, sehr lange Zeichen der Fruchtbarkeit. Deswegen, wir überspringen da jetzt bestimmt ganz viel, aber das nur mal so, Prähistorie bis ins Mittelalter, war diese Fruchtbarkeit einfach krasses Thema. Und dazu passt eine krass berühmte stillende Frau. Fällt euch eine ein? Machst du gut? Es ist Maria, die Mutter Gottes. Ich weiß nicht, ob man, wenn man mich gefragt hätte, wer ist die berühmteste stillende Frau, ob ich da drauf gekommen wäre. Aber es gibt wirklich so krass viele Darstellungen von dieser Mutter Gottes, die ihren Sohn stillt. Wirklich einfach als religiöse Symbolik.
Und es gab es natürlich auch schon davor, also wenn man mal noch weiter in die Antike so zurückgeht, gibt es zum Beispiel die griechische Göttin Artemis, die ist für den Krieg zuständig, aber auch interessanterweise für die Fruchtbarkeit und noch andere weitere Göttinnen. Und das Christentum ist ja im Endeffekt nur eine Weiterentwicklung noch von viel älteren Religionen und Kulturen.
Deswegen, da könnten wir jetzt weit ausholen, aber wir bleiben im Mittelalter, wo die Brust gerade in so kulturgeschichtlichen Dokumenten immer mehr Gegenstand von so auch sexuell-erotischen Betrachtungen wurde. Und dann gab es auch richtig so einen Übergang zu immer mehr Brüsten in der Kunst und dann mit der Zeit auch beiden Brüsten in der Kunst, weil als Maria Laktanz, nennt man das, also die stillende Maria immer zu sehen war, da war natürlich nur die eine Brust zu sehen, also ganz funktional, ne? Es war wirklich nur auf dieses Stillen bezogen, so sie gibt dem Jesus Leben sozusagen. Und dann gab es aber in der Kunst diesen Shift, dass es einfach auch beide Brüste zu sehen sind und dass auch immer realistischere Brüste zu sehen sind. Und eine Zeit lang war es tatsächlich auch am Hofe Mode, mit nackter Brust rumzulaufen. Das finde ich auch super interessant. Eine sehr bekannte Vertreterin dieser Mode ist Agnès Sorel. Das war die erste Mätresse des französischen Königs Karl VII. Und sie hat einfach Kleider getragen, wo eine Brust frei lag. Also es war halt so ein sehr eng anliegendes Mieder oder Korsett, was das zu der Zeit war. Und oben war aber dann halt so halb aufgeknöpft, sodass eine Brust sozusagen rausgefallen ist. Und sie wurde auch gemalt des Öfteren. Und es gibt ein Bild von Jean Fouquet, das wurde gemalt, nachdem sie tot war. Aber man geht davon aus, dass sie das darstellen soll. Das Bild heißt Madonna. Und da ist sie halt so dargestellt mit so sehr blasser Haut, so Porzellanfarben und so ganz runden, fast schon so ballförmigen Brüsten. Also die eine ist hinterm Kleid und die andere fällt raus. Ganz, ganz verrücktes, sehr statisches Bild irgendwie von so einer Frau, wo einfach eine Brust raushängt.
Ich finde es irgendwie einen coolen Style, muss ich sagen. Ich weiß nicht.
Hast du Lust drauf? Mal ausprobieren? Einfach mal gucken, was passiert, wenn du so die Straße langläufst.
Ja, oh Mann, schade. Ich wünschte, ich wäre so selbstbewusst. Ich würde es nicht schaffen. Aber das ist ja auch das Spannende, wenn es halt dann darum geht, ne, dass man so ein Gefühl und ja, dass man so ein Gefühl dafür bekommt, was man hat und was man zeigen kann, dass es ja auch oft damit verbunden ist, dass dann so Unbequemlichkeiten anfangen, um eben einem Schönheitsideal entsprechen zu können. Was du gerade, ne, schon gesagt hast, sowas wie Mieder und Korsetts, die dann halt eben so Mitte, Ende des 16. Jahrhunderts in Mode gekommen sind, Brüste, die hochgeschnürt wurden, also wo man ja dann auch wirklich so im Nachhinein festgestellt hat, dass da teilweise richtige Knochenpartien, Rippen verkümmert sind, weil das so krass eng die ganze Zeit zugeschnürt war, dass man einfach wirklich den Körper verändert hat. So, what the fuck?
Ja, weil sich die Gesellschaft da einfach auch wieder in so einem krassen Übergang befunden hat, wo sie nicht ganz wussten, ist der Frauenkörper jetzt Lustobjekt oder muss man halt da die Keuschheit in den Vordergrund stellen? So, wo sind wir denn gerade?
Ja, stimmt, da ist das Korsett eigentlich voll das gute Bild dafür, ne? Weil es ist so, die Brüste sind so entweder zugeschnürt oder halt eben so richtig fett hochgeschnürt, dass man sie richtig gut sieht. Und trotzdem ist so ein ganz wichtiger Teil des Körpers so völlig zugedeckt, zugeschnürt.
Ja,
ja, das ist
schwierige
spannend.
Zeit.
Ja, ja, voll. aber in der Zeit wurde dann zum Beispiel auch, und das kennt ihr sicherlich alle, das Bild Botticellis Geburt der Venus gezeichnet. Das ist diese Frau, die in der Muschel steht.
1485 war das.
Okay, ja. Und das zeigt eine zwar nackte Frau, aber auch eine sehr keusche Frau, eine sehr keusche Venus, die nicht wirklich körperliche Liebe ausdrücken soll, sondern eben geistige. Und man sieht es auch so, dass sie halt so mit ihren Händen die Brust bedeckt und untenrum halt mit der Hand auch noch so den Intimbereich bedeckt, beziehungsweise da auch
Haare,
noch so Haare,
ne?
So noch
so
drüber.
Hinschiebt.
Ja, genau, so drüber, als würden sie so, ich finde, es sieht eher so aus, als würden sie so zufällig so drüber fliegen und sie hält dann so mit der Hand fest. So. Aber das ist auch ganz spannend, weil das ist nicht die einzige Venus, was mir ehrlich gesagt nicht ganz so klar war. Ich dachte, es gibt dieses eine Venusbild, aber es gibt ja viele verschiedene Venusse, Veni, wie auch immer. Und die drücken aber, wie wir jetzt irgendwie festgestellt haben in der Recherche, auch ganz gut aus, was für Schönheitsideale halt gerade so in waren. Weil diese Botticelli-Venus, die sieht sehr stark nach der sogenannten Venus von Milo aus. Das ist Google's einfach mal, ist eine Skulptur aus dem 2. Jahrhundert vor Christus, die so die griechische Göttin Aphrodite zeigt. Die sind sehr, sehr große Körper, irgendwie auch so ein bisschen stählern und mit eher kleinen Brüsten und auch nicht so, sag ich mal, große Rundungen, sondern eher so, ich sage einfach mal, ja, gerade nach oben. Und ganz anders, es gibt noch andere Venusfiguren, zum Beispiel die Venus von Willendorf. Dann gibt es noch die Venus von Dolny Vestonice und die Venus von Moravani. Die sind halt über 25 fucking 1000 Jahre alt. Und da hat man so einen ganz anderen Typus von Frauenkörper. Also das sind eher so adipöse Frauenfiguren mit sehr, sehr großen Brüsten, entweder groß in die Breite oder auch in die Länge so.
Mhm, ja. So das komplette Gegenteil einfach zu dem, was da in der Antike sozusagen gewünscht war. Was ist deine Lieblings-Venus? Jetzt, wo du alle gesehen hast mal? Also nicht alle, aber sehr viele.
Ich weiß nicht. Ich mag irgendwie die, die von Milo.
Okay, ich bin bei Willendorf.
Ah.
Ich finde, die hat irgendwie Charakter.
Ja, das stimmt. Das definitiv.
Aber wir waren eigentlich immer noch im Mittelalter, beziehungsweise so langsam am Ende des Mittelalters. Denn ein wichtiges Datum, was wir euch nicht vorenthalten wollen, ist der Dezember 1563. Da hat das Konzil von Trient, da haben sich so christliche Würdenträger getroffen, die haben da beschlossen, dass die realistische Wiedergabe der stillenden Jungfrau ab sofort unangemessen ist und eigentlich auch schon immer war. Und ich finde das irgendwie fast schon witzig, weil es gab dann halt ab dem Zeitpunkt oder halt dann danach einfach nur noch zugeknöpfte Marienbildchen mit Jesus auf dem Schoß anstatt auf der Brust. Also bestimmt nicht nur noch, aber halt von der Kirche gewünscht nur noch so. Und das war ja auch eine Zeit, ne? Entdeckung Amerikas war gerade erst nicht mal 100 Jahre her und alle sind so richtig ins Kolonialisieren gekommen und haben auch ihre Missionare losgeschickt und Christentum in der Welt verbreiten und so ein Kram. Und haben dann halt auch natürlich solche Marienbildchen in der Welt verteilt. Und dann ist das jetzt das Bild, was wir viel mehr kennen als dieses viel ältere, ursprünglichere Bild eigentlich, wo Maria eben ihren Sohn säugt. Und ich weiß nicht, ich finde das voll verrückt, wie einfach sich da 1563 paar, ich nehme mal an, Männer getroffen haben und gesagt haben, wir wollen da jetzt eine andere bildliche Darstellung. Und dass sich das natürlich dann auch wieder auf die Kunst auswirkt, ist ja klar.
Aber es passt so gut in alles, was wir noch erzählen werden zu den Brüsten. Es passt so gut rein, dass einfach irgendwelche Männer beschlossen haben, wie es auszusehen hat oder auch nicht.
Ja, voll. Und trotzdem muss man sagen, standen Frauenkörper bei einigen Künstlern trotzdem noch sehr im Mittelpunkt und auch gerne nackt im Mittelpunkt. Also Paul-Peter Rubens zum Beispiel, wenn ihr den mal googelt und euch so ein paar Bilder anschaut, da ist oft so eine nackte Frau im Mittelpunkt, die auch fast schon wie von so einem Scheinwerfer angestrahlt ist, so sehr weiße Haut und sehr hell und außenrum alles dunkel. Also das darf schon noch stattfinden und das findet natürlich auch statt. Aber da wird schon auch dann Wert drauf gelegt, dass das eher dann immer was Symbolisches, Religiöses hat und jetzt nicht unbedingt was erotisch Verruchtes. Und dann sind wir auch schon bei der Aufklärung und bei der Französischen Revolution 1789, wo das gesellschaftlich so in Europa dahin ging, dass Politik sozusagen bis zum Körper gereicht hat und bis zum Körper vorgedrungen ist und die Frau wie so als Urmutter der Gesellschaft stilisiert wurde.
Was genau heißt das, Politik ist bis zum Körper vorgedrungen?
Naja, dass man einfach so, der Körper gehört auch dem Staate und hat seinen Anteil zu leisten und so ein Kram. Und deswegen auch dieses Frau als Urmutter der Gesellschaft, so, dass es die Funktionalität des Körpers wird dem Staate untergeordnet.
Ah, okay, ja, das finde ich spannend. Ich habe das jetzt gerade nur nachgefragt, weil ich zufällig gerade für ein anderes Projekt ganz viel zum Code Zivil recherchiert habe.
Sag bloß.
Mhm. Und der hat da auch ganz viele, also es gibt ganz viele sozusagen so Skripte oder Protokolle, wie die halt drüber diskutiert haben. Und die haben auch so wahnsinnig viel darüber diskutiert, was Frauen dürfen, wem der Körper gehört, was die Ehemänner dürfen, ab wann sich eine Frau scheiden lassen darf bei Ehebruch und so weiter und so fort. Also da merkt man auch so krass, wie intensiv der Staat auf den weiblichen Körper quasi ja zugegriffen hat oder drüber bestimmt hat.
Ja, und das gab es schon für Männer auch, aber für Frauen natürlich nochmal in einer ganz anderen Ausprägung. Genau, und eigentlich ein sehr selbstbestimmt anmutendes Bild aus der Zeit ist Die Freiheit führt das Volke, also das ist der Titel, das ist ein Bild von 1830 von dem Maler Delacroix und das zeigt die Marianne, also die Figur der Marianne und die hat ein Kleid an sich und schwebt fast so über den Dingen, um sie rum ist irgendwie ein bisschen Chaos, weil das so einen Juliaufstand darstellen soll und sie ist da so voll groß im Bild zu sehen und so voll mächtig in so einer erhabenen Pose.
Das kennt man auch, das Bild.
Ich glaube auch und Das Interessante ist aber, dass ihre Brüste frei sind. Also sie hat ein Kleid an, auch mit so Ärmeln, meine ich. Aber das Kleid hört halt auf der Brust unter den Brüsten auf. Die liegen einfach frei. Und das finde ich auch spannend, solche Bildnisse, weil es die über so den Lauf der Jahre auch immer mal wieder gab, dass Frauen so mit entblößten Brüsten sowas Heroisches haben und vielleicht aber auch was Furchteinflößendes. Also es gibt zum Beispiel auch so nordische Sagen, wo das irgendwie eine Rolle gespielt hat, dass eine Frau einfach sich das Kleid von der Brust reißt und dann ihre Angreifer in die Flucht damit schlägt, so das als
Warum, weil sie Angst haben oder
Ja, so das versucht man heute natürlich irgendwie herzuleiten, also vielleicht, weil sie Angst haben, vielleicht, weil sie dadurch zeigt, hey, ich bin eine stillende Frau. Das könnte ja auch symbolisch mäßig irgendwie sein. Also da gibt es ganz verschiedene Interpretationen. Aber ich finde das allgemein interessant, wenn man sowas in Fokus stellt in einer Zeit, wo Brüste von Frauen irgendwie was Sexualisiertes waren und gleichzeitig aber auch was Keusches und noch sehr religiös behaftetes.
Ja, irgendwie klingt es auch so ein bisschen nach Macht, also ich stelle mir wie so bei, keine Ahnung, man öffnet so die Bluse und dann springen da die Brüste so raus und kommen so Laserstrahler
Strahlkraft
raus.
Strahlkraft der
du,
Brüste.
So, ja, irgendwie
ich denke so Katy Perry gerade.
Genau.
Ja, vielleicht Macht, aber vielleicht halt auch was so in die Richtung Stigma. Also weißt du zum Beispiel, wenn man jetzt eine Krankheit hat, wo einen keiner anfassen darf, dann ist das ja auch keine Macht, die man besitzt, dass man die anderen vertreiben kann mit seiner Krankheit, sondern das ist ja was sehr Trauriges. Also
ja, okay. Okay.
Ich glaube, man kann das in beide Richtungen abwägen, ja, tatsächlich.
Ja. Aber es ist schon auch interessant, weil es ja auch tatsächlich so ein bisschen wirkt, als hätten Männer davor Angst. Und das ist was, das werden wir im zweiten Teil auch, glaube ich, noch mal viel merken, wo man so denkt, wenn man bei Frauen einfach die Nippel sieht, dass die Kommentare so panisch sind, dass man manchmal denkt, sag mal, habt ihr jetzt Angst davor oder was ist eigentlich kaputt mit euch? Und dass das jetzt einfach schon so tief verankert und so weit zurückgeht, ist irgendwie crazy.
Ja, vor allem, wenn man sich vorstellt, dass sie Jahrhunderte Zeit hatten, das zu lernen oder wir alle Zeit hatten als Gesellschaft, das zu lernen. Aber nein, da sind wir noch nicht. Und interessant ist ja einfach auch, dass halt schon Frauenfiguren zu sowas Krassem wie der Freiheit stilisiert werden, ne? Also in diesem Bild, die Freiheit führt das Volke, ist die Freiheit die Marianne, so eine Frauenfigur, eine barbusige Frauenfigur. Es funktioniert ja eigentlich, aber
und es war so das wichtigste Gut zu der Zeit der Französischen Revolution, so
genau.
Freiheit, ne? Und ja. Auch so eine krasse Rolle war ganz lange in der Gesellschaft die Amme, also die wirklich einen sehr wertvollen Dienst an der Gesellschaft, an der Gemeinschaft abgeleistet haben, indem sie halt ja Kinder gestillt haben und dazu natürlich auch beigetragen haben, dass die Gesellschaft wächst. Und die haben im Endeffekt ja, also es war ja einfach ein richtiger Job, man hat damit Geld verdient. Gab es auch schon in der Antike oder auch in der Renaissance, dass man halt einfach die Kinder von fremden Frauen gestillt hat, weil es halt auch zum Beispiel im Adel eher verpönt war zu stillen.
Zeitweise
und ja, aber heute ist es eigentlich ein relativ ausgestorbener Job bei uns.
Ja, braucht man nicht mehr, weil es halt so Ersatzmilch gibt,
ja.
Wenn jemand zum Beispiel nicht stillen kann, gibt's ja auch, ist auch nichts Unnormales.
Stimmt, aber man munkelt, dass es teilweise eventuell in Hollywood so ein Ding ist, dass so manche Hollywood-Größen das wieder machen lassen, dass sie quasi andere Frauen ihre eigenen Kinder stillen lassen, aus welchen Gründen auch immer.
Auch spannend. Gossip.
Ja, und gleichzeitig ist es aber irgendwie wieder völlig weird. Also auch, ich finde auch das mit dem, das Stillen beim Adel verpönt war, weil so eine üppige Brust ja grundsätzlich auch sehr oft einfach in der Geschichte ein Zeichen für Schönheit war, aber auch für Fruchtbarkeit, genau. Und im Gegensatz dazu hat man ja auch zum Beispiel gesagt, dass diese blasse Haut beim Adel ja auch ein Schönheitsideal war, weil sie halt eben nicht arbeiten mussten und Menschen, die halt eben auf dem Feld waren, einen deutlich dünkeren Hautton durch die Sonne hatten. Und das ist irgendwie so weird, dass das dann, also wer sich manchmal ausdenkt, bei wem jetzt welches Schönheitsideal gerade angesagt ist.
Ich könnte mir aber vorstellen, stillen ist halt auch Arbeit. Weißt du, und wenn man sagt, wir sind der Adel, wir arbeiten nicht.
Ja, eigentlich passt's.
Dann passt
zusammen.
Es auch wieder. Theoretisch. Naja, zurück zur Kunst. Im 18. Jahrhundert wurde die Gesellschaft immer brüder und damit eben auch die Kunst. Und wir machen deswegen einen großen Schritt und zwar zum Ende des 19. Jahrhunderts. Da gab es nämlich zum allerersten Mal Selbstbildnisse von Frauen und ihrer Nacktheit. Und das klingt jetzt so normal, klar. Ich meine, heute Fotografinnen zum Beispiel fotografieren sich selber und Malerinnen malen sich selber und so, alles gar kein Ding. Aber wir kommen halt jetzt aus Jahrhunderten, wenn nicht Jahrtausenden, in denen sich einfach Männer selbst dargestellt haben, immer ihr eigenes Geschlecht dargestellt haben und diese Kunst auch für Männer gemacht war. Und da taucht jetzt so ein Wandel auf, dass halt auch Frauen von sich selber und vielleicht auch für Frauen Kunst machen.
Gibt es irgendwelche Namen, weil wir haben jetzt so viele männliche Künstler genannt?
Argument, dann sage ich Paula Modersohn-Becker, die hat 1906 eines der ersten Halbakt-Selbstbildnisse gemacht, das heißt Selbstbildnis zum 6. Hochzeitstag, wo sie eben auch noch schwanger ist zusätzlich. Also dieses Bild sprengt alles, was es bis dahin sozusagen größtenteils gab. Und sie ist auch eine der ersten, die das Stillen nicht als was Religiöses gemalt hat, sondern wirklich als was Alltägliches und eben nicht mehr Überhöhtes. Also diese Werke von Paula Modersohn-Becker bilden es, glaube ich, ganz gut ab. Und dann landen wir im 20. Jahrhundert, wo wir so eine Gleichzeitigkeit mal wieder haben. Denn auf der einen Seite haben wir eine hyperkommerzialisierte Brust, also Werbung fährt richtig auf und Pornografie nimmt auch immer mehr zu. Einfach durch Verbreitung, ne? Nicht nur Bücher, sondern auch Fernsehen und so. Und das kann man ja auch jeweils, also Werbung und Pornografie, als Kunst für sich betrachten. Also da spielt die Brust eine Rolle. Und es gibt auf der anderen Seite aber auch die befreite Brust durch Emanzipation. Denn das Korsett wird nach und nach abgeschafft. Stattdessen kommt halt der BH, der wird dann aber verbrannt in den 70ern. Und die Kunst geht da halt immer so mit und wird im Laufe der Zeit aber auf die Brust betrachtet auch immer nüchterner und immer so mit so einem klarereren Blick.
Also auch so abgeklärter und unskandalöser sozusagen. Oder genau. Weil man es halt auch einfach schon gewohnt ist. Weil die Kunst hat halt früh angefangen.
Genau, und es findet halt auch einfach eine normale Auseinandersetzung mit der Brust auch in der Kunst statt, was es halt vorher einfach gar nicht gab. Sondern es wurde halt immer nur als was Religiöses oder als was Sexualisiertes dargestellt, aber nie als was zum Beispiel Gesellschaftliches. Und ganz schön abgebildet wird es aber, und jetzt sind wir wirklich im Hier und Jetzt, auf einem Instagram-Kanal, denn natürlich haben Kunst und Brust das auch in die sozialen Medien geschafft.
Manchmal.
Es gibt seit 6 Jahren tatsächlich schon, ich finde das so lange, den Kanal Boobs in the Arts von Juliette Kote und Natanja von Storch. Und die beiden haben sich gedacht, da ist eine Lücke, da fehlt irgendwie was. Es gibt nicht so eine Kuration von Brüsten in der Kunst. So, wir wollen das ändern. Wir wollen zeigen, dass Kunst auch mal anders als nur sakral dargestellt wird und anders als nur sexualisiert. So, wir wollen die ganze Bandbreite aufmachen und das nicht im Kontext von anderen Fokussen sozusagen machen, sondern wirklich Fokus auf die Brust. Und ich habe mich dann kurz tatsächlich gefragt, warum das überhaupt geht auf Instagram, weil auf Instagram ja eigentlich heißt, keine weiblichen Nippel dürfen zu sehen sein.
Ja, wäre jetzt auch meine Frage.
Es geht tatsächlich, weil es Kunst ist und Kunst ist davon ausgenommen. Also finde ich auch spannend. Super random, aber da kommen wir ja auch in der zweiten Folge, glaube ich, nochmal dazu.
Ja.
Brüste und Nippel und so auf Social Media. Genau. Nur noch kurz zu dem Kanal. Da ist wirklich alles dabei, von Rubens über Picasso bis hin zu Gaultier. Lauter Männer natürlich, weil es davon halt sehr, sehr viele gibt. Also sehr viele Männer, die eben über die Zeit hinweg überlebt haben mit ihrer Kunst. Aber auch Paula Modersohn-Becker wird da zum Beispiel gezeigt. So. Und jetzt sind wir am Ende der Kunst. Und ich finde, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich zeigt es schon sehr, sehr deutlich, dass Brüste irgendwie selten einfach Brüste waren. Wie du es am Anfang auch gesagt hast, mit dem sexualisiert, tabuisiert und was nicht alles war. Sondern die standen meistens für irgendwas und wurden halt dementsprechend auch medial reproduziert, aber halt immer nur von den Leuten, die auch reproduzieren konnten.
Ja, das ist das, was mir auch extrem aufgefallen ist, dass es halt einfach eine sehr männlich geprägte Geschichte der Brust ist. So, das ist
weil
schon
sie halt
abgefahren.
So weit zurückgeht, gell? Und ja. Selbst wenn es damals mehr Frauen vielleicht in der Kunst gegeben hat, im Mittelalter oder in der Antike.
Was es sicherlich gab, genau, aber vielleicht auch einfach nicht überliefert
dann
ist.
Dann wissen wir das vielleicht heute gar nicht, ja. Finde ich auch. Wird wahrscheinlich ein Rätsel bleiben. Genau, und wir huschen damit aber auch schon rüber in die Literatur, würde ich sagen, ohne durchzuschnaufen. Denn die Literatur bewegt sich ganz ähnlich zur Kunst. Und deswegen machen wir da jetzt auch nicht von der Prähistorie an wieder so einen ähnlich langen Abriss. Ich würde nur kurz gerne was sagen, was ich spannend fand. Und zwar wurde Mitte des 15. Jahrhunderts der Buchdruck erfunden.
Hatten wir in der letzten Folge auch schon zu True Crime.
Richtig, da hat das ja auch schon gezeigt, was so Vervielfältigungsmöglichkeiten mit Medien machen können. Und das ist halt in der Literatur generell natürlich ein Ding, dass man auf einmal Dinge ganz neu vervielfältigen konnte. Und spannend finde ich, dass Europa Europa mit dieser Erfindung des Buchdrucks einfach mit pornografischer Literatur überschwemmt wurde. Es gab da zum Beispiel die wollüstigen Sonette von Pietro Aretino, die heutigen Pornotiteln wirklich in gar nichts nachstehen. Also da wird man rot beim Lesen der Titel nur. Ich habe da aber tatsächlich keine Brüste gefunden, sondern die waren sehr penisfixiert, muss ich ganz ehrlich sagen.
Aber es war sehr amüsant, wie du es mir vorhin vorgelesen hast.
Das machen wir jetzt hier nicht on tape, aber ihr könnt euch das selber zusammen googeln.
Aber es ist natürlich auch so, dass vom Buchdruck natürlich auch die Wissenschaften in ihrer Verbreitung stark profitiert haben. Grundsätzlich auch was sehr Gutes und Wichtiges. Und spannend ist dabei auch, dass bis ins 17. Jahrhundert, dass es da in den Medizinbüchern auch weibliche Körper gab. Und die sind dann mit der Zeit wieder verschwunden. Ich glaube, das hatten wir auch, als wir auf die Geschichte der Klitoris und ihre Abbildung eingegangen sind, mal in einem unserer Jahresrückblicke.
Stimmt,
dass das eine Zeit lang einfach da war und dann einfach wieder verschwunden ist und aus einer sehr komplexen Klitoris einfach eine Erbse geworden ist in den Abbildungen.
Ja. Wie ich vorhin gesagt habe, gell, es gab dann immer so einen Umschwung wieder, die Gesellschaft wird wieder brüder und Sachen gehen wieder verloren, in Anführungszeichen.
Also es ist so faszinierend.
Oder werden sich sehr bewusst verloren.
Es ist wirklich einfach super spannend, wie sich das immer wieder in der Literatur und in der Kunst und so widerspiegelt, aber eben auch in der Wissenschaft. Und es ja auch im Endeffekt dieser Backlash dazu geführt hat, dass wir heute immer noch überhaupt gar kein Gleichgewicht haben, an welchen Körpern wie medizinisch gelehrt wird und gelernt wird und geforscht wird und dass da Frauenkörper einfach noch in so vielen Bereichen so unerforscht sind.
Ja, geschweige denn, dass man wirklich mehr auf so Non-Binary-Körper eingeht oder auch auf die Körper zum Beispiel schwarzer Frauen, wo du dann mehrfach Marginalisierung hast. Komplette Lücken noch und das zählen wir jetzt auch mal unter Literatur, unter Fachliteratur, also auch da gibt's bei den Brüsten, glaube ich, noch einiges zu tun. Die Gegenwart in der Literatur wollen wir uns nur kurz mit zwei Beispielen raussuchen, über die ich bei der Recherche gestolpert bin und die ich deswegen ganz schön fand und dir gerne erzählen würde. Und zwar wurde mit dem Hashtag Own Voices, also eigene Stimmen, bei Twitter schon 2015 dazu eingeladen, dass man doch bitte Autorinnen und Bücher teilen soll. Bücher, in denen diversere Perspektiven zur Sprache kommen, als halt das, was wir jetzt die letzten paar tausend Jahre halt so konsumiert haben. Also gerne nichts männlich-heteronormatives. Und darüber wiederum hat sich 2018, als der Hashtag auch gerade noch mal groß war, ein männlicher Autor echauffiert, weil er eben gesagt hat, doch, ich kann auch Frauen gut beschreiben, also auch wenn ich ein Mann bin. Und das wurde dann schnell widerlegt, weil die Twitter-Gemeinde natürlich in seinen Büchern Passagen gefunden hat, die komplett dagegen sprechen. Ich kann dir mal eine vorlesen, die da getweetet wurde. Und zwar hat er geschrieben in einem seiner Bücher im ersten Kapitel, irgendwie auf einer der ersten Seiten, wohlgemerkt aus Sicht einer Frau soll das sein. Ich schlenderte hinüber, sicher, dass er mich bemerkt hatte. Ich bin schwer zu übersehen, möchte ich meinen. Ein bisschen groß, aber nicht zu groß. Schöne Kurven, wenn ich das sagen darf, und eine Hose, die so unmöglich eng ist, dass man das Verfallsdatum lesen könnte, wenn ich eine Kreditkarte in der Gesäßtasche gehabt hätte. Der Rest meines Outfits war nicht besonders bemerkenswert, nur ein paar alte Sachen, die ich herumliegen hatte. Ihr wisst ja, wie das ist.
Male Gaze.
So, ja, so denke ich über mich selbst, kein Problem. Also klar, vielleicht denkt irgendeine Frau da draußen über sich selbst so, aber das ist nicht so, wie man eine Frau konstruieren sollte in einem fiktiven Buch. Naja, daraufhin hat dann jemand auf Twitter dazu aufgerufen, sich selbst so zu beschreiben, wie ein männlicher Autor es tun würde. Also hey, mach das mal bitte, liebe Twitter-Gemeinde. Und da kam dann auch als Rückmeldung einiges an Brustinhalten und ich möchte dir das nicht vorenthalten.
Von Frauen dann oder die
Tweets? Ganz gemischt. Tatsächlich so ein bisschen gemischt fand ich auch irgendwie ganz schön, dass da so alle mitgemischt haben und ich glaube auch der Aufruf kam, glaube ich, auch von einem männlichen Autoren tatsächlich. Mhm. Also 5 Beispiele habe ich dir für dich. Nummer 1. Ihre Brüste waren wie 2 Kugeln Vanilleeis, die das Labyrinth ihrer inneren Teile bedeckten. Sie hatte auch ein Gesicht, dachte er, aber es sprach weiter.
Was?
Nummer 2. Ich hatte große hupende Wippen, einfach riesige Brüste und ich dachte ständig an sie, wenn ich die Straße hinunterging und meine Beine benutzte, aber nie ohne an meine riesigen Hupen zu denken.
Oh mein Gott.
Leichte Fixierung. 3. Tweet. Sie stellte sich vor den Spiegel und fuhr mit den Händen über ihren nackten Körper. Sie könnte schön sein, wenn sie nur 10 Jahre jünger wäre, 20 Pfund weniger wog und größere Brüste hätte. Sie seufzte. Sie hätte für eine Brustvergrößerung bezahlen sollen, anstatt das ganze Eis zu essen. Aber jetzt war es zu spät. 4. Beispiel. Ihre Brüste betraten den Raum vor ihrem weit weniger interessanten Gesicht, den ausgesprochen mütterlichen Hüften und den runden Schenkeln. Er empfand ihre Stimme als unangenehm hörbar.
Oh Gott.
Auch schön. Und das fünfte Beispiel. Sie war nicht das, was man als schön bezeichnen würde. Die Augen ein bisschen zu groß, der Mund ein bisschen zu üppig, ein paar Brüste zu viel, ihr Haar war dunkel, denn sie war klug.
Aua. Okay, das ist sehr akkurat. Ich liebe solche Twitter-Aufrufe.
Da gibt's noch viel mehr, ich verlinke euch das.
Love it. Was da natürlich schon auch so ein bisschen drinsteckt, also es ist, na klar, es ist jetzt auch überzogen und so, aber auch diese Vorurteile gegenüber dem, wie Menschen, wie die Gesellschaft so denkt, wie heteronormative Männer denken, oder? Also
ja, hab ich mir zwischenzeitlich auch gedacht, ja, aber zwischen diesen ganzen erfundenen Beschreibungen waren auch immer wieder echte Ausschnitte aus echten Büchern von echten männlichen Autoren. Also ehrlich, was ich da gelesen habe, es hat schon Hand und Fuß, einfach mal zu hinterfragen, wie wir gewohnt sind, von Frauenkörpern und eben Brüsten zu lesen.
Das ja, ist und außerdem, was man glaube ich auch nie vergessen darf, ist, dass auch Frauen, also Creatorinnen, nicht vom Male Gays ausgeschlossen sind.
Ja,
so.
Auf jeden Fall. Also findet man auch in Shades of Grey, ne?
Ja.
Genau. Und ein zweites Beispiel, was ich dir mitbringen wollte für die heutige Literatur und Brüste in der Literatur, da muss ich ein bisschen ausholen. Ich bin nämlich bei der Recherche über japanische Literatur gestolpert.
Oha.
Und deswegen cool. Mal kurz einen Blick über unseren westlichen Tellerrand, weil voll oft im Podcast reden wir halt natürlich auch über ganz viele Sachen, die hier so in Europa passieren und unsere Kultur prägen und natürlich in unserem Alltag auch eine Rolle spielen. Deswegen habe ich mir gedacht, das ist jetzt voll die gute Gelegenheit, einfach mal ein bisschen weiter zu gucken. Ich bin gestoßen auf Haruki Murakami. Sagt dir der Name was?
Ja, von Buchcovern.
Ich habe es mir auch gedacht, genau. Man kennt diese schönen illustrierten, wie so mit Wassermalfarbe gemalten Buchcover.
Ja.
Das ist der japanische Autor schlechthin, also sowohl in Japan super erfolgreich als auch international. Und er hat mit seinen Romanen unglaublich viele Preise eingeheimst. So an sich cool. Aber an ihm haftet auch seit Jahren die Kritik, dass er seine Frauenfiguren einfach so verkümmern lässt in seinen Geschichten und dass die halt nur so Sidekicks sind. Also die haben immer irgendwelche Trauma oder irgendwelche Depressionen oder so und ja, sickern immer so vor sich hin irgendwie. Und im besten Fall sind die auch noch verknüpft mit irgendwelchen wilden Altmännerfantasien. Und der Ich-Erzähler, der männlich ist, hat dann am besten noch Angst vor großen Brüsten. Und das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, sondern das ist eine seiner Erzählungen.
Okay, krass.
Wild. Genau. Das literarische Quartett hat sich tatsächlich mal über ihn in die Haare bekommen. Rassel Reich-Ranitzky komplett am Ausrasten. Das ist auch herrlich. Und wie immer in den Shownotes. Genau. Und dazu gibt es aber zum Glück mittlerweile seit wenigen Jahren so eine Art Gegenbewegung im japanischen Buchmarkt und damit eben auch in dem, was im internationalen Buchmarkt von Japan aus ankommt. Bestes Beispiel dafür ist Mieko Kawakami. Sie ist nämlich eine von vielen aufstrebenden jungen Autorinnen in der japanischen Literatur. Und während quasi die Romane von Haruki Murakami, also diesem sehr erfolgreichen, schon ein bisschen älteren Autor, sehr unpolitisch sind und immer irgendwie in so Zwischenwelten stattfinden und so, sind die Romane von diesen jungen Frauen und auch die von Mieko Kawakami eben bewusst aus so einer marginalisierten, feministischen Perspektive heraus. Also sie hat zum Beispiel den Roman geschrieben Brüste und Eier. Der kam 2019 raus. Im Originaltitel heißt er, glaube ich, Sommererzählung.
Oh, das ist aber ein ganz anderer Titel.
Ja, auf den ersten Blick, aber tatsächlich ist Brüste und Eier auch ein kurzer Aufsatz von ihr, eine Erzählung, die sie schon vor ein paar Jahren halt rausgebracht hat. Und das Buch jetzt ist sozusagen so eine Weitererzählung und im Original war das, glaube ich, so, dass der erste Teil in dem Buch auch Brüste und Eier heißt und der zweite Teil dann anders und insgesamt das Buch halt Sommererzählung, weil in Japan ja Brüste und Eier schon mal rauskamen als kurze Erzählung. Aber ich finde auch cool, dass sie in Deutschland den Titel genommen haben. Der passt auch total gut. Es geht da nämlich um zwei Schwestern und die eine will eine Brust-OP, damit sie mit ihren jüngeren Kolleginnen mithalten kann. Sie ist nämlich so eine Art Bardame, die an der Bar arbeitet, aber halt ein bisschen anders, als man denkt. Also sie hört sich auch die Sorgen von irgendwelchen Männern an zum Beispiel und da muss man dann halt auch äußerlich eben mit der Jugend mithalten, so beschreibt sie das. Und die andere der beiden Schwestern hat einen Kinderwunsch, lebt aber alleine und möchte daran auch nichts ändern und kommt aber halt damit an Grenzen, wie sie jetzt alleine an ein Kind kommt und das auch alleine großziehen kann, ohne da komplett stigmatisiert zu werden und so. Also ich finde Brüste und Eier dafür einfach einen komplett nicen Titel. Mhm. Und genau, dass Brust halt auf diese Art und Weise in Literatur einfach thematisiert wird, ist nicht selbstverständlich. So, wir haben jetzt Literatur nicht so viel gesprochen, aber aus dem, wo wir jetzt von der Kunst auch herkamen, zeigt das ja auch schon, wie kurz das eigentlich erst ist, dass wir so auch über Brüste frei sprechen und schreiben können. Und sie ist eben nur eine Autorin von einer ganzen Menge japanischen Schriftstellerinnen, die in den letzten Jahren einfach vermehrt so Erfolge für sich verbuchen konnten. Und ich fand das irgendwie voll schön zu sehen, wie da Bewegung drin ist und wie Brüste da einen Teil der Bewegung ausmachen.
Voll schön, cool. Danke für das Beispiel.
Gerne.
So, und damit wäre das unser Part 1 zu unserem großen Brüste-Special, Brüste-Zweiteiler. Und in der Folge ging es eben um den Blick auf die Kunst und die Literatur, natürlich auch ein bisschen verknappt, aber wir haben versucht, so viel wie möglich mit reinzubringen und können das Ganze eigentlich ganz cool noch von einer Kunsthistorikerin zusammenfassen lassen, die wir heute noch nicht erwähnt haben.
Genau, das ist Anja Zimmermann. Auch sie hat ein Buch über die Geschichte der Brust geschrieben. Auch das verlinken wir euch natürlich. Und sie hat hervorgehoben, dass ein bisschen das Problem ist, dass Brüste in unserer Gesellschaft zwei große Funktionen haben, die sich aber halt widersprechen. Und zwar ist das Mütterlichkeit auf der einen Seite und Sexualisierung auf der anderen Seite. Und das geht halt irgendwie gesellschaftlich nicht so gut zusammen.
Und es sind eigentlich so mehrere Gegensätze, die da wiederum reinspielen. Also in dieses Spannungsfeld gehört ja auch noch so dieses Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit. So als Mutter in der Öffentlichkeit zu stillen, das darf nicht sein, da muss man unsichtbar sein. Auf der anderen Seite diese Sexualisierung, die teilweise tabuisiert wird, also unsichtbar ist und auf der anderen Seite ja aber total sichtbar sein soll, weil es den Menschen gefällt, weil man denkt, man kann damit Aufmerksamkeit erzeugen, man kann damit in der Werbung für jeden Scheiß werben, sei es irgendwie eine Wandfarbe oder sonst was. So. das ist irgendwie, manchmal kann ich das gar nicht so richtig greifen, wie in was für einem verrückten Spannungsfeld sich das bewegt.
Ja, ich glaube, das wird auch in der zweiten Folge ehrlicherweise nicht besser. Nee. Was jetzt hier aber ganz gut rauskam, gerade weil wir in der Kunst so weit zurückgeblickt haben und man das auch auf die Literatur münzen kann, so, es ist auch enorm wichtig zu fragen, wer bestimmt denn was sichtbar sein darf und was nicht sichtbar sein darf. Vor allem, wenn es halt um ein Geschlechtsmerkmal geht, das eigentlich immer sichtbar ist, ganz egal, wie sehr man es verpackt. So, es ist trotzdem immer da. Man kann es abschnüren komplett, aber es ist ja auch keine Lösung. Also diese Frage, die auch Anja Zimmermann eben aufwirft, finde ich auch so unglaublich spannend und sie sagt sehr viel über Gesellschaft und gesellschaftliche Normen aus am Ende.
Und es ist so eine fucking alte Frage und wie wir dann in der nächsten Folge rausfinden werden, sie ist so aktuell, dass man es manchmal gar nicht glauben kann.
Und auch nicht aushalten kann.
Ja, das stimmt, das auch.
Mehr dazu dann in Teil 2.
Und damit kommen wir zu unserem Off-Topic dieses Monats. Bei der nordischen Ski-WM 2025 in Trondheim wird die stattfinden, wird es erstmals Equal Pay geben für Frauen und Männer, das haben jetzt nämlich die Veranstalter des Wettbewerbs bekannt gegeben und das ist spannend, ohne sich aktuell darüber mit dem Ski-Weltverband, also der FIS, Fédération Internationale de Ski, die in Schweiz sitzt, ohne dass sie sich mit diesem Ski-Weltverband geeinigt haben, bedeutet, die Veranstalter versuchen jetzt, diese gleiche Bezahlung selbst zu stemmen. Und bisher war es beispielsweise beim Skispringen so, Preisgeld für Männer lag circa bei 80.000 Euro, Preisgeld für Frauen bei 25.000 Euro. Und interessanterweise im Skilanglauf, was eben eine Disziplin bei der nordischen Ski-WM ist, gab es jetzt schon 2023, also letztes Jahr, gleiche Preisgelder. Und das soll jetzt eben quasi noch nachgezogen werden für die nordische Kombination und für das Skispringen, was dann eben noch die anderen Sportarten sind bei einer nordischen Ski-WM.
Weißt du, ob sie die Männerpreisgelder kleiner machen und die Frauenpreisgelder größer oder ob sie die Frauen an die Männerpreisgelder anpassen?
Gute Frage, weiß ich nicht.
Müssen sie vielleicht aber auch selber noch ausklügeln.
Ja, ich glaube, das wird gar nicht so einfach für die, das auch wirklich zu finanzieren. Also so wie das, wie so ein paar Interview-Aussagen klangen, ist es schon auch jetzt ein Brett, das quasi ohne diesen Weltskiverband quasi zu stemmen.
Ja, umso cooler, dass sie es trotzdem machen und sich davon nicht aufhalten lassen.
Ja.
Super Sache. Und zufälligerweise ist heute, also falls ihr die Folge am Folgenveröffentlichungstag hört, dann ist heute am 6. März auch Equal Pay Day. Da passt das doch ganz gut, haben wir uns gedacht. Denn das ist der Tag, an dem die Lohnlücke von Frauen und Männern sichtbar gemacht werden sollen. Denn bis zu diesem Zeitpunkt im Jahr arbeiten Frauen sozusagen umsonst, wenn man sich die Lohnlücke anschaut.
Kleiner Funfact am Rande, weil wir uns das nämlich auch gefragt haben und drüber gestolpert sind. Der Equal Pay Day ist einen Tag nach vorne gerutscht.
Ja, genau. Also man könnte meinen, ist das um einen Tag besser geworden. Aber wir sind jetzt drauf gekommen, es gibt dieses Jahr einfach nur 29. Februar. Also alles wie immer, aber immerhin ist auch nicht schlechter geworden.
Wir bleiben hoffnungsvoll.
Yes.
Zuversichtlich. Und damit sind wir auch fertig mit dieser Folge. Falls ihr jetzt diese Folge gerade schon im April 2024 oder später hört, dann könntet ihr jetzt auch direkt weiterhören.
Alle anderen müssen leider einen Monat warten, da können wir nichts machen, aber ihr schafft das.
Sicherlich. Und bis dahin könnt ihr sehr, sehr gerne diesen Podcast oder speziell natürlich diese Folge mit allen Teilen, die das Thema interessieren könnte oder eurer Meinung nach auch interessieren sollte.
Ciao.
Tschüssi.